Moin Hamburg, mein Name ist Hulda und ich bin Abiturientin. Kleiner Fun Fact: Heute vor 71 Jahren wurde zum ersten Mal der Mount Everest bestiegen. Verrückt, oder? Es ist Mittwoch, der 29. Mai und jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß mit Episode 176.
Hamburg am Morgen.
Alles, was die Stadt bewegt. Mit Marcel Becker, der tägliche Podcast vom Abendblatt.
Guten Morgen, liebe Podcast-Freunde. Mein Name ist Sebastian Günther und ich vertrete heute Marcel Becker, der unterwegs ist in der Vorbereitung auf ein neues, spannendes Projekt. Aber schon morgen, das kann ich Ihnen versprechen, ist der Chef wieder für Sie im Einsatz. Das Wetter, das macht nicht so richtig Spaß zurzeit in unserer Stadt. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum Hamburg nicht mehr die glücklichste Großstadt Deutschlands ist. Wir sind abgerutscht auf Platz 12. Und neu auf der 1 ist Kassel. Aber warum Kassel so glücklich ist, das kann ich Ihnen auch nicht sagen. Thematisch blicken wir heute auf die Nachwirkungen des Skandals rund um die rassistischen Vorfälle, um die verfälschte und menschenverachtende Version des Liedes von Gigi D'Agostino und wir haben uns dafür rechtliche Hilfe ins Studio geholt. Wie viel Zucker gehört eigentlich in eine echte Limonade? Die Antwort auf diese Frage ist nach einem jahrelangen Streit endlich entschieden und über das Ergebnis sprechen wir gleich. Außerdem hat die Hamburger Landespressekonferenz zum großen Stell dich ein ins Hotel Grand Elysée geladen und das Who is Who aus Politik, Wirtschaft, Sport und Gesellschaft ist dieser Einladung gefolgt. Wir haben also viel vor heute Morgen und wir starten jetzt. Seit einigen Tagen gibt es kaum ein anderes Thema. Nach den rassistischen Gesängen in einem Sylter Edelclub werden immer weitere Fälle bekannt, unter anderem auch in Hamburg auf dem Schlagermove. Wir wollen uns diesem Thema heute einmal rechtlich widmen. Dafür haben wir uns einen Experten ins Studio geholt, und zwar den Hamburger Rechtsanwalt Georg Fechner. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Herr Fechner, bevor wir uns dem rechtlichen Aspekt widmen, was war denn Ihr erster Gedanke, als Sie das inzwischen schon, ich glaube, weltweit bekannte Sylt-Video gesehen haben?
Ekelhaft. Also wirklich einfach ekelhaft und auch entsetzlich, wie nahe das schon bei uns ist, auch im Wortsinne. Weil ich immer dachte und davon ausging, dass man solche Entgleisungen irgendwo im, weiß ich nicht, tiefen Osten, aber nicht dort, wo vielleicht auch Schulfreundinnen und Schulfreunde meiner Kinder sich tummeln.
Haben Sie das Video in einer unverpixelten oder einer verpixelten Version gesehen?
Also zuerst verpixelt, dann aber hat es ungefähr eine Minute gedauert, bis ich auf TikTok eine unverpixelte Version entdeckt habe.
Dieses Video ist unverpixelt durch Medien gegangen, durch X, Twitter, TikTok, überall. Wenn wir uns das jetzt rechtlich angucken, ist das erlaubt, die Personen in diesem Video unverpixelt zu zeigen?
Also erstmal müssen wir unterscheiden zwischen den Personen, die da singen und der eine, der da diesen Hitlergruß andeutet und dem Restvolk, also dem Restpublikum in dieser Ponybar. Und wenn wir jetzt mal anfangen mit dem Rest, die da sind, die sowieso nicht. Also ganz klar, ne? Jeder hat das Recht auf Privatsphäre, keiner muss sich gefallen lassen, dass er ohne seine Zustimmung veröffentlicht wird. Wenn wir uns jetzt mal denjenigen zuwenden, um die es hier geht, also dieses Mädchen ganz am Anfang und dann dieser Typ da hinten mit diesem Hitlergrußgewinke und auch die anderen dann unmittelbar aus dieser Gruppe heraus auftretenden Personen, würde ich persönlich im Ergebnis zu dem Schluss kommen, dass es nicht geht. Man hätte sie in jedem Fall überall immer auch verpixelt nur zeigen dürfen.
Und können Sie uns erklären, warum wir die jetzt verpixeln müssen?
Das ist eine Abwägungsfrage. Das Grundgesetz regelt in Artikel 1 und Artikel 2 den Schutz der Menschenwürde. Ganz klar. Das ist sozusagen das Urgrundrecht einer jeden Person. Auf der anderen Seite haben wir Artikel 5 Grundgesetz. Artikel 5 Grundgesetz regelt Meinungsfreiheit, Informationsfreiheit, Pressefreiheit, Rundfunkfreiheit und zum Beispiel auch die Kunstfreiheit. Das bedeutet, dass zum Beispiel natürlich auch jede Person das Recht hat, sich aus frei zugänglichen Quellen ungehindert zu informieren. Und jeder Mensch muss auch sagen können, erstmal per se, was er möchte, ohne dass er andere dann diskreditierend herabwürdigt. Also Meinungsfreiheit und Informationsfreiheit. Und solange das nicht gegen die Menschenwürde verstößt, ist es auch okay. Das heißt also, solange dann auf dieser Waagschale die Eingriffe in die Menschenwürde aus Artikel 1 und Artikel 2 nicht zu stark werden, muss sich eine andere Person das dann auch gefallen lassen.
Jetzt im Kontext dieses Sylt-Videos. Sie sagen gerade, eine Person muss sich das gefallen lassen, aber im Kontext des Sylt-Videos ist es ja so, diese Personen haben dadurch einen großen Schaden. Auch wenn wir Rassismus und Nazi-Gegrüle klar hier zurückweisen, haben diese Personen einen großen Schaden. Das heißt, Artikel 1, Artikel 2, die Menschenwürde greift ja, oder?
Ja, die Personen sind zerstört. Also unabhängig davon, was wir jetzt von denen halten, ob wir und in welchem Umstand wir sagen, dass da irgendwie eine moralische Entkoppelung vorliegt. Diese Personen sind zerstört. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Frau, die man da am Anfang gezeigt hat, dass sie jetzt einen Job irgendwann finden wird oder vielleicht auch in 2 Jahren oder in 10 Jahren. Das bedeutet, dass allein durch die Verlautbarung, also durch die Verbreitung, die Weiterverbreitung dieses Videos, diesen Personen der Weg in die Zukunft versperrt wird. Unabhängig jetzt davon, wie wir die finden. Unabhängig davon, dass wir sagen, die sind sowieso, ist sowieso seltsam, wenn man da irgendwie in der Ponybar abfeiert mit 1.000 Euro Champagner.
Und Nazi-Parolen grölt.
Plus dann noch eben diese Nazi-Parolen grölt, was also unglaublich erschreckend ist. Es ist natürlich so, dass wir sagen müssen, diese Personen müssen auch geschützt werden. Das heißt, deren Zukunft darf nicht durch diese Entgleisung nachhaltig so weit beeinträchtigt werden, dass sie keine Chance haben, ein normales Leben zu führen, ohne verfolgt zu werden zum Beispiel. Und das Gleiche gilt natürlich auch für ihre Familien. Also ich persönlich kenne ihre Klarnamen mittlerweile. Die sieht man ja, wenn man sie googelt. Ich kenne die Namen der Eltern. Ich weiß, was die Eltern machen als Job. Ich weiß, in welchem beruflichen und privaten Kontext diese Personen sich befunden haben oder noch befinden. Und das ist total unzulässig, dass mein Informationsbedürfnis so überragend stark gewichtet wird, dass deren Persönlichkeitsrechte dahinter zurücktreten.
Jetzt mal ab von der Frage, ob sie diese Menschen vertreten würden oder nicht. Ich hätte ein Problem damit, wenn ich Rechtsanwalt wäre, Menschen, die Nazi-Parolen grölen, zu vertreten. Wenn jetzt eine Person kommt, die ein solches Video von sich im Netz hat, und jetzt nehmen wir mal gar nicht das Sylt-Video, sondern gehen mal allgemein an dieses Thema rechtlich ran. Und die kommt zu Ihnen und sagt, Herr Fechner, ich brauche Hilfe, es ist ein Video von mir im Netz, das ich weghaben möchte. Gibt es da rechtlich überhaupt Möglichkeiten in unserer digitalen Welt?
Also in diesem konkreten Fall nein, gar keine Chance, das ist weg. Es gibt Situationen, in denen das durchaus gelungen ist, wenn der Verbreitungsgrad nicht ein solches Ausmaß erreicht hat, wie das, was wir jetzt hier beobachten können.
Wenn wir den aktuellen Fall uns angucken, was würde denn Menschen drohen? Gehen wir mal davon aus, diese Menschen würden jetzt dagegen vorgehen, rechtlich. Was würde denn Menschen drohen, die dieses Video verbreiten?
Es gibt zivilrechtliche und strafrechtliche Konsequenzen. Zivilrechtlich ist der erste Anspruch Unterlassung. Hör auf damit. Hör auf, das zu unterbreiten. Das heißt, man könnte eine Abmahnung hinschicken und mit einer Unterlassungserklärung, sodass es nicht weiter verbreitet wird. Das müssten die dann unterschreiben, sonst gibt es eine einstweilige Verfügung. Das ist so der klassische zivilrechtliche Weg. Strafrechtlich ist es hier eine Frage von 126a Strafgesetzbuch, also StGB. Der regelt neu eingeführt ins Strafgesetzbuch das sogenannte Doxing. Das heißt also die Verlautbarung, die Veröffentlichung persönlicher Informationen wie Erreichbarkeiten, Namen und so weiter oder eben auch das Gesicht, mit der Folge, dass diese Personen auch entsprechend verfolgt werden können oder angegriffen oder ihnen aufgelauert wird und so weiter.
Wenn man sich jetzt anguckt, dass diese Personen ja massiv bedroht werden, dass diese Personen auch ihre Jobs, ihre Lebensgrundlage zum großen Teil verloren haben, lassen wir es dahingestellt, ob so jemand, der so einen Gedankengut in sich trägt, in der PR arbeiten sollte. Aber wenn man sich das jetzt anguckt, dann würden Sie sagen, könnte man da auch rechtlich gegen vorgehen? Könnte.
Also die könnten dagegen vorgehen, ja. Ja, ja, klar. Das könnten die schon tun. Ich hätte damit wahrscheinlich ein bisschen Schwierigkeiten, denen da zu helfen, aber es gibt genügend gute Kolleginnen und Kollegen, die das tun könnten.
Wenn wir uns jetzt mal dem Thema auch nochmal rechtlich im großen Rahmen widmen. Es gibt Ausnahmen von diesem Persönlichkeitsschutz. Welche Ausnahmen gibt es denn da? Also wann darf ich veröffentlicht werden?
Das regelt das Kunsturheberrechtsgesetz. Also dessen Paragraph 22 sagt ganz erstmal grundsätzlich, ich muss mir nicht gefallen lassen, dass mein Abbild ohne meine Zustimmung veröffentlicht wird. Nach meinem Tod, 10 Jahre, sind meine Angehörigen diejenigen, die dieses Recht wahrnehmen. Das ist der Grundsatz. Und davon gibt's Ausnahmen in 23. Also Paragraph 23 Kunsturheberrechtsgesetz regelt 4 verschiedene Ausnahmen. Unter anderem die Verwendung von Bildern von Personen aus dem Bereich der sogenannten Zeitgeschichte. Da unterscheidet man wiederum zwischen relativen und absoluten Personen der Zeitgeschichte. Eine absolute Person der Zeitgeschichte ist so jemand wie Emmanuel Macron, der in dieser Woche in Dresden diese Rede gehalten hat. Das sind also Personen, bei denen das Informationsbedürfnis der Öffentlichkeit so stark und so hoch ist, dass sozusagen 1 und 2 Grundgesetz da wirklich ganz weit zurücktreten.
Das sind ja auch meistens die Personen, die das wollen, dass
natürlich,
sie gezeigt werden.
Natürlich,
wollen.
Aber eben auch nur jeweils in dem konkreten Kontext, in dem sie dann auch so entsprechend bekannt geworden sind. Wenn Emmanuel Macron auf die Toilette geht oder in sein Schlafzimmer geht oder auch schon in sein Wohnzimmer geht, dann ist es ebenfalls tabu. Auch das ist klar. Dann gibt es noch die relativen Personen der Zeitgeschichte. Relative Personen der Zeitgeschichte, das sind solche Leute, die im Verhältnis zu einem Ereignis der Zeitgeschichte bekannt wurden. Also Emmanuel Macron ist zum Beispiel die Sonne. Der strahlt aus sich heraus. Oder Olaf Scholz ist die Sonne, der strahlt aus sich heraus.
Da kann man sich drüber streiten.
Naja, und der strahlt dann halt die Leute an, die um ihn herum sind, wenn er dann irgendwo auftritt oder wenn er spazieren geht in der Öffentlichkeit. Ein gutes Beispiel wäre ein öffentlicher Auftritt von einem dieser Herren mit seiner Frau. Also zum Beispiel, wer ist die Brigitte Macron? Wenn sie dann neben ihm steht, dann leuchtet er sie, strahlt er sie als absolute Person der Zeitgeschichte an, sodass sie in Relation zu ihm als relative Person der Zeitgeschichte, als Begleiterin dann da ist.
Also könnte man sagen, ein Bürger schüttelt Olaf Scholz die Hand, ein Fotograf macht ein Bild von diesem Handschütteln, der Bürger kann sich nicht beschweren, er wird veröffentlicht.
Wenn es im öffentlichen Raum, im Rahmen eines Auftritts von Olaf Scholz stattfindet, dann ja.
Das Gleiche gilt ja auch, ich kenne das immer von Demonstrationen. Auf Demonstrationen sind wir Journalisten ja sehr schnell mit der Kamera dabei. Da gilt das dann auch.
Ja, wobei die Demonstrationen nochmal eine weitere Ausnahme sind im Sinne von Paragraph 23, nämlich die sogenannten Aufzüge. Und eine Demonstration ist ein Aufzug. Aber die Frage, die wir uns gerade stellen, ist natürlich auch, ist das vielleicht auch dieses Event da in der Ponybar auf Sylt, Pfingsten, auch so ein relatives Geschehnis der Zeitgeschichte geworden, sodass man sagen könnte, dass die dort anwesenden Personen eben auch relative Personen der Zeitgeschichte wurden. Das würde ich per se wahrscheinlich verneinen. Dazu kommt noch, dass es seit dieser Meldung schon einige weitere Vorfälle gegeben hat, über die berichtet wurde, wie zum Beispiel dieser Vorfall in Luisenlund oder auf dem Schlagermove oder auf irgendwelchen Schützenfesten im Süden oder Osten oder Westen. Das bedeutet, dass dieses Ereignis dann auch sogar schon wieder weiter zurücktritt, also nicht mehr die Stärke und Relevanz hat, die es ursprünglich hatte an dem Freitag, als ich das erste Mal gesehen habe.
Wie ist das, wenn man zum Beispiel, was man ja immer mal wieder sieht in den sozialen Medien, Bilder sieht von Einbrechern. Es gibt ja Einbruchsopfer, die teilen die Einbrecher und sagen, hier, der ist bei mir eingebrochen, Belohnung ausgesetzt für die Ergreifung. Das heißt, das ist auch verboten.
Ja, das ist die Prangerwirkung, die damit erzielt wird. Die ist es verboten. Wir sehen das ja, wenn wir zum Beispiel, ich weiß nicht, ob Ihnen das schon aufgefallen ist, so im öffentlichen Raum manchmal Verbrecherfotos sehen, die Polizei sucht. Und dann wird irgendeine Person abgebildet, die dann dort irgendwas Schlimmes getan hat. Also eine Öffentlichkeitsfahndung. Das ist erst dann möglich, wenn auch tatsächlich ein Gericht die entsprechende Zustimmung dazu erteilt hat, weil natürlich auch in diesem konkreten Fall, selbst beim Mörder, die Persönlichkeitsrechte erstmal sehr stark ins Gewicht fallen.
Ohne jetzt jemanden konkret zu meinen, weil man muss da ja rechtlich immer aufpassen, aber ohne jetzt konkret jemanden zu meinen, kann man also allgemein sagen, dieses Gesetz, dieses Recht gilt auch für Arschlöcher.
Das kann man so sagen, ja. Das gilt für jede Person.
Als letzte Frage jetzt noch die Frage, was würden Sie denn als Anwalt, als Rechtsanwalt Personen raten im Umgang mit dem Netz, mit der Privatsphäre im Netz?
Gib so wenig wie möglich private Daten preis, ganz klar. Wenn es irgendwie die Möglichkeit gibt, ein Opt-out anzuklicken, also dafür Sorge zu tragen, dass keinerlei Daten weitergegeben werden oder auch zu sonstigen Werbezwecken oder so etwas verwendet werden, dann tut es. Und achtet darauf, mit wem ihr in Kontakt tretet.
Vielen Dank an den Hamburger Rechtsanwalt Georg Fechner für diese Analyse. Und alles hat angefangen mit der Zweckentfremdung eines eigentlichen harmlosen Liedes. Musik sollte doch verbinden und nicht spalten. Meine Kollegen Tino Müller und Thomas André haben sich das auch gedacht und für abendblatt.de eine Liste erstellt mit den Liedern aus Hamburg, die sich klar gegen Nazis positionieren. Und mit Tino Müller bin ich jetzt verbunden. Tino, zuerst muss man doch sagen, das Lied von Gigi D'Agostino, das wird da ganz schön zweckentfremdet.
Ja klar, Liberté toujours. Also gönn dir ein bisschen Freiheit heute, das ist auch völlig okay. Aber es gab halt eben gewisse Leute, die dieses eigentlich schöne Lied zu dem gemacht haben, was jetzt gerade ist. Und da ist es natürlich gut, sich zu vergewissern, dass es auch Lieder gibt, die eine andere Aussage schon von Ursprung hatten, auch immer noch haben werden. Und das reicht auch in Hamburg. Über 40 Jahre zurück, da gibt es Klassiker wie Sie brauchen keinen Führer von Udo Lindenberg, aber halt eben auch aktuell, gerade erst kürzlich veröffentlicht worden, München von Cat Car. Einfach Songs, die sich wenden gegen Fremdenfeindlichkeit, aber auch, ich sag mal, ironisch mit dem Prinzip besorgter Bürger umgehen, wie zum Beispiel Spaß von Jan Delay.
Aber wie sieht das bei dir aus? Was ist denn für dich so deine Hymne gegen Nazis oder dein Lieblingssong?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass für mich einfach Spaß für Jan Delay ist so mein Number One Song. Sie hatten alle noch nie Spaß. Er ist, sag ich mal so, nicht so verbissen, sondern er stellt einfach, ich sag mal, dem eher besorgten Bürger der vom internationalen Flair eher so DDR ist, einfach halt ja Gemeinschaft entgegen, gemeinschaftliches Erlebnis, gemeinschaftliches Feiern oder auch das gemeinschaftliche Probleme angehen. So, ne? Und dann gibt es aber Menschen, die sich denken, sie hatten alle noch nie Spaß und darum sind sie voller Hass. Und dieser Song wendet sich dagegen und er ist super tanzbar. Klassisches Jan Delay-Stück, aber mit Hintergrund halt.
Vielen Dank an meinen Kollegen Tino Müller. Die gesamte Liste finden Sie natürlich auf abendblatt.de. Seit 2009 schon verkauft das Unternehmen Lemonade, wie der Name schon sagt, Limonaden. Die Gründer haben sich außerdem soziale Projekte und Ökologie auf die Fahnen geschrieben. Aber waren die Getränke überhaupt richtige Limonaden oder eigentlich illegal? Darüber gab es einen jahrelangen heftigen Streit mit den Behörden. Der Grund? Es war zu wenig Zucker im Getränk. Unser Wirtschaftskorrespondent Martin Kopp ist jetzt bei mir im Studio. Martin, wie viel Zucker muss eine echte Limonade denn enthalten?
Es ist ja so, die Deutschen müssen immer alles normen und per DIN oder was weiß ich was festlegen. Und so gab es eben auch mal eine Regelung danach, wonach eine Limonade mindestens 7 Gramm Zucker haben muss.
Ja, und das besagte Unternehmen, das hat dagegen ja verstoßen. Das war illegal, könnte man sagen, denn es war zu wenig Zucker im Getränk. Und dann entbrannte ein Streit, der seit inzwischen 2018 tobt.
Ende 2018 ist dann doch mal irgendwie einer Bundesbehörde, ich weiß nicht, ob die da mal einfach nachgeprüft haben bei Lemonade, einfach ist dann aufgefallen, dass Lemonade weniger als eben 7% Zucker hat. Nämlich so ungefähr, eine Flasche hat so ungefähr 5,5% Zucker. So. Und daraufhin kam dann sofort eine Abmahnung. Das ist ja dann keine Limonade, hieß es dann aus Bonn damals noch. Und wir behalten uns weitere rechtliche Schritte vor. Das war natürlich für Lemonade erstmal ein Schock.
Ja, Lemonade ist außerdem noch vielfach ausgezeichnet. Hamburger Gründerpreis, Deutscher Gründerpreis. Und dann gab es ja einen ganz großartigen Vorschlag von den Behörden aus Bonn. Kippt doch einfach mehr Zucker rein. Aber das wollte Lemonade dann auch nicht.
Nein, das wollte Lemonade nicht. Und die Bundesleute haben selber gemerkt, dass das eigentlich Unsinn ist. Denn damals war die zuständige Ministerin für Landwirtschaft und Ernährung, war Julia Klöckner. Und die hat gerade zu dem Zeitpunkt eine Kampagne gegen Zucker gefahren. Wir sollten weniger Zucker kommunizieren. Ja, und dann kommt ihre eigene Behörde und sagt, gib da mehr Zucker rein. Nein, das ging natürlich nicht. Und da hat man, aber anstatt auf die Idee zu kommen, die Regelung zu ändern, hat man dann hin und her überlegt, was man machen könnte. Und es wurde noch absurder insofern, als man dann gesagt hat, ja, Lemonade könnte ja so ähnlich wie in der Zigarettenwerbung einen Warnhinweis auf seinen Flaschen aufbringen, was die dann auch gemacht haben. Da stand dann, Warnung, enthält wenig Zucker. Tatsächlich, das hat Lemonade gemacht, hat denen natürlich zusätzlich Publicity gebracht, dieser ganze komische Unsinn.
Und anstatt Warnhinweisen wie auf Zigaretten gibt es jetzt eine Lösung, diese 7-Gramm-Regel. Die gibt es nicht mehr.
Ja, jetzt gibt es also eine Lösung. Diese 7-Gramm-Regel fällt. Das hat die Lebensmittelbuchkommission beschlossen, das Bundesministerium auch, ist im amtlichen Bundesanzeiger veröffentlicht. Und das Ding fällt jetzt. Und Lemonade kann endlich legal seine Limonade verkaufen.
Du hast ja auch mit dem Unternehmen gesprochen. Wie ist denn die Reaktion von Lemonade?
Da wird gejubelt, da wird eine Flasche aufgemacht, auf gut Deutsch natürlich, aber wahrscheinlich mit was anderem als Limonade, weil das war für die auch eine nicht ganz einfache Zeit. Denn wenn eine Behörde schon damit droht, dass man möglicherweise da auch andere Schritte nimmt, also die hatten tatsächlich auch Angst, dass ihnen die Marke gestohlen wird oder sie die Etiketten ändern müssen oder was weiß ich was, das hätte also durchaus schweren wirtschaftlichen Schaden für das Unternehmen bedeuten können. Und darum ist man dort natürlich jetzt besonders froh.
Martin, du bist seit Jahren Wirtschaftskorrespondent hier beim Abendblatt. Sind wir Deutschen nicht manchmal zu verliebt in unsere Normen, Regeln und Vorschriften?
Ja, das ist leider so. Das fällt mir bei verschiedenen Dingen immer wieder auf, dass das wirtschaftlich durchaus ein Hemmschuh ist. Das Verrückte daran ist nur, die Vorschriften werden ja nicht weniger. Alle reden immer vom Bürokratieabbau, wie es so schön heißt. Tatsächlich werden sie aber immer mehr. Und das ist das Widersinnigste schlechthin.
Das Fazit der Geschichte: Deutschland ist zu bürokratisch und Lemonade ist richtige Limonade. Vielen Dank an unseren Wirtschaftskorrespondenten Martin Kopp. Wöchentlich laden die Kolleginnen und Kollegen der Landespressekonferenz, kurz LPK, Politiker ein, um sich die Entscheidungen für unsere Stadt erklären zu lassen. In dieser Woche fand aber eine ganz besondere Veranstaltung statt, und zwar der Jahresempfang der Landespressekonferenz im Hotel Grand Elysée. Der Vorsitzende der LPK hier in Hamburg ist mein Kollege Peter-Ulrich Meyer, und er ist jetzt bei mir im Studio. Peter, die erste Frage, und die stellen sich sicherlich einige Hamburger: Was macht eigentlich die Landespressekonferenz?
Das ist der Zusammenschluss der im Rathaus tätigen Journalistinnen und Journalisten, also wenn man so will, die Rathauskorrespondenten. Und wir sind einfach ein Verein, und wir veranstalten einmal in der Woche, regulär jedenfalls, eine Pressekonferenz mit einem oder mehreren Mitgliedern des Senats, wo klassischerweise die Entscheidungen des Senats, die kurz vorher gefallen sind, vorgestellt werden. Und dann ist es eben eine Pressekonferenz. Das heißt, die Mitglieder der Landespressekonferenz stellen Fragen.
Und jetzt hattet ihr in dieser Woche ja einen etwas besonderen Anlass oder einen sehr besonderen Anlass, und zwar euer Jahresempfang. Kannst du uns einmal sagen, was ist der Jahresempfang der Landespressekonferenz und wer war so da?
Einmal im Jahr, sagen wir es mal so, bedanken wir uns für die Zusammenarbeit über all die Monate. Dass das nicht immer konfliktfrei ist, das ergibt sich aus der Natur der Sache. Trotzdem geht es ja darum, dass man eine gewisse Fairness und Sachlichkeit auch bei Differenzen bewahrt. Und dieser Empfang im Hotel Elysée ist sozusagen der Dank für die zurückliegende Zusammenarbeit. Und wir laden diejenigen ein, mit denen wir übers Jahr zu tun haben. Das heißt einmal natürlich Politiker, Bürgermeister, zweite Bürgermeisterin, Senatoren, Staatsräte, die Abgeordneten der Bürgerschaft, aber auch die Sprecher der einzelnen Behörden und der Fraktionen und der Parteien. Also außerdem Menschen aus dem Dunstkreis Wirtschaft, Kultur und auch ein paar Sportleute sind dabei. So kommen insgesamt, so war es gestern, gut 300 Menschen zusammen, die eigentlich den Abend über nichts anderes machen, als miteinander zu kommunizieren. Man steht zusammen, geht von einem Tisch zum anderen und redet mal mit diesem, mal mit derjenigen. Also das ist so ein bisschen der Sinn des Abends, ist der kommunikative Austausch.
Und was war das vorherrschende Thema?
Ich glaube, da verrate ich nichts Neues, dass wir ja doch auch in ernsten und sehr besorgniserregenden Zeiten leben, und wir machen uns im Moment viel Gedanken über den Zustand der Demokratie, über die Wehrhaftigkeit der Demokratie. Es geht um das Erstarken der AfD. Wir haben gerade die Kommunalwahlen in Thüringen erlebt mit zwar vielleicht nicht ganz so hohen Ergebnissen, wie manche befürchtet haben, aber ja immer noch mit einer sehr, sehr starken Unterstützung der dort gesichert rechtsextremistischen Partei. Selbst wenn die Verhältnisse in Hamburg etwas anders sind, gibt es Anlass genug, auch sich hier Gedanken zu machen, wie wir uns eigentlich aufstellen. Wir, sage ich jetzt mal, Bürgerinnen und Bürger, aber natürlich ein Stück weit auch wir als Medien und die Politikerinnen und Politiker. Und das war so ein bisschen die Klammer dieses Abends, würde ich sagen. Eine eher ernste Angelegenheit, die dadurch aufgelockert wurde, dass es einen Film gab, den ein NDR-Kollege produziert hat. Das können wir nun in dem Medium, das uns hier jetzt zusammenführt, schlecht zeigen. Das ist klar, aber man kann es, so hoffe ich jedenfalls, heute auch über Abendblatt Online sich dann ansehen. Einen Film, der die zurückliegenden 12 Monate, sage ich jetzt mal so ein bisschen ironisch, satirisch auf die Schippe nimmt. Hamburger Politik, es geht um den Elbtower, es geht um die Köbrandbrücke, solche Sachen.
Jetzt gibt es auch einen Vorschlag von dir, und zwar hast du ein Fairness-Abkommen vorgeschlagen für den Wahlkampf. Was steckt dahinter?
Naja, das ist im Grunde eine ganz einfache Geschichte. Ich habe vorgeschlagen, dass die Parteien, ich habe sie die demokratischen Parteien genannt, also SPD, Grüne, CDU, Linke und die FDP, die jetzt in der Bürgerschaft vertreten sind, neben der AfD, dass die sich darauf verständigen, dass sie im Wahlkampf ich sag mal, von persönlichen Herabsetzungen, Diffamierungen absehen und dass sie insgesamt versuchen, einen fairen und sachlichen Wahlkampf zu führen. Solche Abkommen gibt es immer mal wieder. In Hamburg hat es die in den letzten Wahlkämpfen so nicht gegeben. Jetzt würde ich auch nicht sagen, dass Hamburg das Pflaster ist, wo man mit Knüppeln aufeinander einschlägt. So. Aber meiner Beobachtung nach ist es so, dass die Provokation, so nenne ich es jetzt mal, die von der AfD ausgehen, durchaus dazu geführt haben, dass auch der Ton zwischen den anderen Fraktionen, zum Beispiel in der Bürgerschaft, härter geworden ist, dass die Auseinandersetzungen stärker ins Persönliche gehen. Und ich hatte, mein Appell war sozusagen, Leute, ihr werdet nichts gewinnen, wenn ihr euch gegenseitig sozusagen zerfleischt. Das wird die AfD im Zweifel eher noch stärken. Was helfen kann, ist eine sachliche, faire Auseinandersetzung, schon kontrovers, darum geht's ja. Es geht ja um unterschiedliche Argumente und auch natürlich Ideen, Vorschläge, wie es weitergehen soll in der Stadt, aber eben möglichst auf einer sachlichen Ebene.
Und wie waren die Reaktionen?
Einer hat geklatscht.
Sagst du wer oder ist das geheim?
Nee, er kam hinterher und ich konnte es nicht sehen von der Bühne aus. Also das war Farid Müller von den Grünen, das war ganz spontan. Das ist nicht, sagen wir mal, manche sagen, das brauchen wir nicht, wir sind nicht so schlimm. Ich würde sagen, Leute, einigt euch doch mal darauf. Dann ist es im Zweifel, wenn doch was passiert, etwas, worauf man sich berufen kann. Sonst ärgert man sich nur. Aber ich, wenn ich jetzt mal ehrlich bin, ich habe nicht das Gefühl, dass mein Appell groß fruchten wird. Obwohl die Justizsenatorin Anna Gallina, wenn ich mich richtig erinnere, sowas im vergangenen Jahr auch schon mal ins Gespräch gebracht hat.
Vielen Dank an meinen Kollegen und den Vorsitzenden der Landespressekonferenz in Hamburg, Peter Ulrich Meyer. Und damit endet die heutige Episode. Liebe Grüße an dieser Stelle nochmal nach Kassel zu den glücklichsten Großstädtern in Deutschland. Letztes Jahr waren es wir Hamburger. Aber ich habe mich während dieser Produktion die ganze Zeit gefragt, was hat Kassel, was wir nicht haben? Was macht Kassler so glücklich? Vielleicht wissen Sie es, liebe Podcast-Freunde. Dann schreiben Sie uns gerne an moinhamburg in einem Wort, moinhamburg@abendblatt.de. Morgen ist Marcel Becker wieder für Sie am Mikrofon. Jetzt folgt noch der Nachrichtenüberblick. Bis morgen und bye bye.
Kompakt informiert. Der Nachrichtenüberblick bei Hamburg am Morgen.
Ich bin Finn Riebesell. Guten Morgen. Auf der Hohe Luftchaussee hat ein Linienbus am späten Nachmittag den Fuß einer Frau überrollt. Laut Polizei erlitt die 40-Jährige eine Amputationsverletzung. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar. Die Straße wurde voll gesperrt. Unbekannte haben das Hamburger Wahlkreisbüro des grünen Bundestagsabgeordneten und Ex-Justizsenators Till Steffen mit Parolen beschmiert. Darunter die Worte Mörder und Rafachs Blut an euren Händen. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen. Für zusätzliche Ausgabewünsche ist kein Raum. Das sagte der Hamburger Finanzsenator Dressel mit Blick auf den kommenden Haushalt. Die aktuelle Steuerschätzung geht von 254 Millionen Euro Mehreinnahmen bis 2028 aus. Allerdings drohen auch überall Kostensteigerungen, betont der Senator.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.